Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Kairo und einigen ägyptischen Provinzen hat die Parlamentswahl begonnen, die erste nach Mubarak und ungeachtet der anhaltenden Proteste. Das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen ist im letzten Jahr kleiner geworden, die Unterschiede zwischen unten und oben dagegen größer. Die Zürcher SVP-Spitze möchte Bruno Zuppiger im Bundesrat haben. Der Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident steht zur Verfügung. Und um eins das Tagesgespräch mit Toni Brunner. Der SVP-Präsident zum ernüchternden Abschneiden seiner Partei im Wahlkreis im Allgemeinen und zu seiner unerwarteten Niederlage in der St. Galler Ständeratswahl im Besonderen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Karin Britsch.
Ungeachtet der Proteste in Kairo und anderen Städten haben in Ägypten die Parlamentswahlen begonnen. Vor den Wahllokalen würden viele Menschen Schlange stehen, melden Nachrichtenagenturen. Die Wahlen in Ägypten dauern bis Mitte Januar, denn in 18 Provinzen wird erst später gewählt. 5.979 Franken, das ist der sogenannte Medianlohn in der Schweiz für das Jahr 2010. Mit anderen Worten, die Hälfte der Arbeitstätigen verdiente pro Monat mehr als diese 5.979 Franken, die andere Hälfte weniger. Die Zahl stammt vom Bundesamt für Statistik. Laut der jüngsten Statistik hat sich das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen weiter verringert. Die Lohnschere zwischen anspruchsvollen und weniger anspruchsvollen Stellen dagegen hat sich weiter geöffnet. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, schätzt, dass sich das Wachstum der Weltwirtschaft nächstes Jahr deutlich abschwächen wird. Das gelte auch für die Schweiz. Hier werde das Wachstum voraussichtlich nur noch 0,8% betragen. Die Parteileitung der SVP des Kantons Zürich hat Nationalrat Bruno Zuppiger als Bundesratskandidaten nominiert. Eine Bestätigung durch den kantonalen Vorstand steht noch aus. Gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt Bruno Zuppiger, er stelle sich als Kandidat zur Verfügung. Der Weltklimagipfel der UNO im südafrikanischen Durban ist am Vormittag offiziell eröffnet worden. In den kommenden 12 Tagen diskutieren Vertreter von rund 190 Staaten über die Frage, wie weiter nach dem Kyoto-Protokoll. Zu Beginn der Konferenz warnten Vertreter von kleineren Inselstaaten, für ihre Bevölkerung seien verbindliche und anspruchsvolle Ziele überlebenswichtig. Im Kanton Zürich müssen Besitzer von Autos mit einem geringen CO2-Ausstoß künftig während 4 Jahren weniger Motorfahrzeugsteuern bezahlen. Das Kantonsparlament hat die entsprechende Gesetzesänderung angenommen. In den Genuss seines Rabatts kommen jene, deren Auto höchstens 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Für Lieferwagen gilt eine Obergrenze von 250 Gramm. China will schon bald in größerem Stil in die Infrastruktur in Europa und den USA investieren. Dies sagte der Chef des chinesischen Staatsfonds, der die Währungsreserven Chinas verwaltet, der Zeitung Financial Times. Die Infrastruktur in Europa und den USA müsse dringend erneuert werden. Als konkrete Beispiele nannte er Investitionen in Straßen, Wasser- und Energieversorgung. Laut Financial Times sucht China in letzter Zeit vermehrt Alternativen zum Kauf riskanter Staatsanleihen. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé will sich stärker für faire Arbeitsbedingungen im Ausland engagieren und dabei insbesondere gegen Kinderarbeit vorgehen. Nestlé kooperiert dazu mit der amerikanischen Nichtregierungsorganisation Fair Labor Association. In der Demokratischen Republik Kongo wird gewählt. 32 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament und den Präsidenten zu bestimmen. Amtsinhaber Joseph Kabila stellt sich der Wiederwahl und es gilt als wahrscheinlich, dass er bestätigt wird. Er ist seit 10 Jahren Staatschef. Finnland will bis 2016 all seine Landminen vernichten. Das Land ist der sogenannten Ottawa-Konvention beigetreten, einem internationalen Vertrag, der den Einsatz, die Produktion und den Handel von Minen verbietet. Der Beitritt Finnlands zum Anti-Minen-Vertrag kommt rechtzeitig zum Beginn der Landminenkonferenz in Kambodscha. An der Konferenz überprüfen Spezialisten, ob die Mitgliedstaaten Fortschritte bei der Räumung und Zerstörung von Minen machen. In der obersten Schweizer Fußballliga kommt es zu einer weiteren Trainerentlassung. Genf Servet hat seinen Coach Joao Alves freigestellt. Zuletzt hatte Servet zweimal hintereinander 0-3 verloren. Neuer Trainer bei den Genfern wird der Portugiese Joao Carlos Pereira. Der britische Filmregisseur Ken Russell ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Dies teilt sein Sohn mit. Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt. Bekannt wurde Russell unter anderem durch Woman in Love aus dem Jahr 1969 und die Verfilmung der Rockoper Tommy im Jahr 1974. Heftige Kritik wegen seiner Gewaltszenen erntete er vor allem der Film Der Teufel 1971.
40 Millionen Menschen sind in Ägypten wahlberechtigt. Für einen Teil von ihnen war heute der erste Wahltag, in der Großstadt Kairo zum Beispiel. Wir berichten. Und weiter, der nächste Name, Bruno Zuppiger, der Bundesratskandidat der Zürcher SVP im Interview. Lohnschere, wenn's unten an der Skala ein bisschen mehr gibt, gibt's oben immer mehr. Volksentscheid. Baden-Württemberg hat für den umstrittenen Stuttgarter Bahnhof votiert und Deutschland hat die direkte Demokratie getestet. Klimawandel, in Südafrika Thema der großen UNO-Konferenz, in Kenia Alltagserfahrung der kleinen Bauern. Um eins das Tagesgespräch mit SVP-Parteipräsident Toni Brunner und gleich Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.492 Punkten plus 1,8%. Der Euro wird zu 1.22,99 gehandelt und der Dollar zu 91,97 Rappen. Das Wetter. Über dem Flachland und im Jura hat es Hochnebelfelder. Zwischendurch zeigt sich die Sonne. In den Alpen und im Süden ist es meist sonnig. Im Flachland erreicht die Temperatur 5, in den Alpentälern und im Süden 10 Grad. Morgen Dienstag scheint überwiegend die Sonne und auch im Mittelland löst sich der Nebel fast überall auf. Am Mittwoch dann hat es am Nordrand der Schweiz dichtere Wolken und es kann etwas regnen. In den übrigen Regionen ist es meist freundlich bei 5 bis 10 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Freie Wahlen in Ägypten. Das war die Hauptforderung letzten Winter, als Präsident Mubarak gestürzt wurde. Jetzt ist es soweit. Seit dem Morgen strömen Ägypterinnen und Ägypter an die Urnen. Und alle fragen sich, ist das jetzt das, was man sich erhofft hat? Irene Meyer hat in Kairo mit den Leuten vor den Wahllokalen gesprochen.
8 Uhr früh, die Wahllokale haben eben geöffnet und schon zieht sich eine lange Schlange von Wählerinnen durch die Straßen im Kairoer Stadtteil Shubra. Wir wollen, dass unsere Stimme gehört wird, dass alle unsere Stimmen zählen, sagt eine Frau laut und deutlich und würdigt den Geheimdienstmann hinter uns, der genau mithört, keines Blickes. Sind das freie, faire Wahlen? Das weiß nur Gott, sagt die Wählerin. Wir tun, was wir können, das andere überlassen wir ihm. Im Shubra-Viertel leben 2 bis 3 Millionen Kopten und sie kommen in Scharen. Auch Nonnen sehen wir in der Schlange. Den Islamisten, den Muslimbrüdern die Stirn bieten, das ist hier das Motto. Und wir müssen irgendeinen Schritt tun, um aus der ganzen Krise und dem Chaos herauszukommen, sagt eine andere Frau. Wir haben keine Angst mehr. Was uns beschäftigt, sind die Opfer, die Toten und Verletzten vom Tahrir-Platz, sagen sie. Das sei die Tragödie. Als Angehörige einer Minderheit teilen die Christinnen hier die Werte und Ziele der Revolution. Ganz anders in der Schlange der Männer. Dort weigern sich viele, mit uns zu sprechen. Und die, die sprechen, sagen solches.
Eine Frau, die mich sauer, die
Diese Revolution ist von außen gesteuert, finanziell und ideologisch, sagt ein korpulenter Mann mit einem großen Gebetsmal auf der Stirn. Das Ausland solle Ägypten endlich in Ruhe lassen, verlangt er. Die Leute hier wüssten schon, wenn sie wählen sollten und was gut für sie sei. Er sagt, er wähle ohne jeden Druck. Ein paar Meter weiter steht ein junger Mann mit viel Propagandamaterial in den Händen. Eigentlich ist dies verboten, aber niemand kümmert es. Offen sagt er uns, er weible für einen ehemaligen NDP-Mann, einen Großunternehmer, also einer aus dem Mubarak-Regime. Es ist ein Guter, er gibt den Leuten Arbeit und hilft ihnen und jeder kennt ihn, sagt der Propagandist über den Kandidaten. Auf die Frage, ob er die Stimmen der Leute kaufe, weicht er aus und sagt nur, heute geben wir den Wählern nichts mehr. Während der Wahlkampagne habe sich der Kandidat aber schon großzügig gezeigt, deutet er an. Einem Studenten in der Nähe ist die Skepsis ins Gesicht geschrieben, aber trotzdem bewegt er sich langsam in der Schlange vorwärts Richtung Wahllokal. Er ist einer vom Tahrir-Platz und hat kein Vertrauen in die Generäle. Das ist jetzt auch gar nicht die Frage, sagt er. Wichtig sei, dass sein Parlament gewählt wäre, das die Ziele der Revolution umsetze und den Generälen aufzwinge. Abseits stehen sei heute ein Fehler. In einem anderen Stadtviertel in Saida Zainab ist das Bild ein ähnliches. Wiederum großer Andrang vor den Wahllokalen, die Stimmung ist ruhig, skeptisch bis fröhliche Gesichter sehen wir. Eine Ärztin gehört zu den Optimistinnen. Die Wahlen sind möglich, sie sehen es selber, sagt sie. Und was geschieht drinnen mit ihren Stimmen, nachher, wenn die Öffentlichkeit nicht mehr zuschauen kann? Dieses Mal werden die Wahlen ehrlicher und fairer sein, glaubt die Frau. Sie vertraue auf die Richter, die die Wahlen in den Lokalen überwachten. Ägypten, so hofft sie, wäre nach diesen Wahlen revolutionärer sein als vorher.
It will be more revolutionary. That means it will be more fair,
freier und demokratischer wäre dieses Ägypten. Auch wenn dies jetzt kaum vorstellbar sei, sagt die Ärztin in Saida Zainab, die sich selber als eine Tahrir-Person bezeichnet, die tief im Herzen überzeugt sei, dass der Wandel komme.
Zumindest bei einem Teil der Wahlberechtigten in Kairo also Zuversicht, dass die Wahlen ein großer Schritt in eine bessere Zukunft sind. Irin Meyer in Kairo, wie fair und frei können diese Wahlen denn sein? Internationale Beobachter sind ja nicht im Land.
Das stimmt, aber es gibt ein großes Netz von Aktivisten, die als Wahlbeobachter quasi informell vor Ort sind. Diese sammeln alle Unregelmäßigkeiten, speisen sie ein ins Internet. Das ist eine Art von Kontrolle. Dann schicken auch ausländische Botschaften ihre Leute zu den Wahllokalen. Das ist natürlich alles lange nicht genug und die Skepsis ist groß.
Was heute begonnen hat, ist langwierig und kompliziert. Das Wahlprozedere wird bis Mitte Januar dauern. Weshalb eigentlich?
Das wird damit begründet, dass es nicht genug unabhängige Richter gäbe, die die Wahlen überwachen in den Wahllokalen. In jedem Wahllokal muss ein Richter sitzen. Außerdem sind diese Wahlen eine riesige logistische Übung in diesem großen Land unter den gegebenen extremen Umständen. Und die Gefahr ist natürlich, wenn sich Wahlen über Monate hinziehen, dass sie je nach Zwischenresultat manipuliert werden.
Und es ist ja eine seltsame Situation in Ägypten. Die Militärs und mit ihnen gut organisierte Parteien wie die Moslembrüder haben an diesem Wahltermin festgehalten, wollen die Wahl durchziehen in den nächsten Wochen. Daneben gibt's Opposition, den Druck von der Straße, dass die Generäle abtreten. Kann das wirklich gut gehen?
Man kann es sich nicht wirklich vorstellen, aber was heute klar wird, ist, dass beide Seiten, beide Lager in Ägypten spüren, dass sie einen Schritt tun müssen, um aus dieser Krise herauszukommen. Und beide Seiten sehen im Moment offenbar keine Alternative zu diesen Wahlen. Aktivisten und Sympathisanten der Revolution, die wählen, sagen heute, die Revolution sei damit keineswegs gestorben, die gehe mit oder ohne Wahlen weiter.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Irin Meyer in Kairo. Nach den Niederlagen bei den Ständeratswahlen wird für die SVP eine wichtige Frage noch dringender. Sollen es konkordante Politiker sein, mit denen sie in die Bundesratswahlen steigt, oder darf auch ein Hardliner dabei sein? Die wirklich überzeugende Kandidatur lag bis jetzt nicht auf dem Tisch. Nun aber meldet sich ein Mann, der ernst genommen werden muss. Bruno Zuppiger, Zürcher Nationalrat und Präsident des Gewerbeverbandes. Pikant? Er wohnt in der gleichen Gemeinde wie SVP-Bundesrat Ueli Maurer. Inlandredaktor Peter Maurer hat mit Bruno Zuppiger gesprochen, zuerst gefragt, warum er in den Bundesrat will.
Die Partei hat gesagt, dass sie fähige Kandidaten zur Verfügung stellen will.
Sie haben gesagt, fähige Kandidaten, heißt das auch gemäßigte Kandidaten?
Ich politisiere in den meisten Punkten auf der Parteilinie. Aber ich bin vielleicht etwas stärker sachorientiert. Ich versuche, Lösungen zu finden, Probleme zu lösen, die hier anstehen.
Wir haben bereits einen Bundesrat aus dem Kanton Zürich, sogar einen aus Hinwil. Sie kommen auch aus Hinwil. Zwei Bundesräte, Zürcher Bundesräte aus dem gleichen Ort, das geht doch nicht.
Ich glaube, man hat die Kantonsklausel abgeschafft, bevor ich Kandidat geworden bin. Und eine Gemeindeklausel habe ich noch nicht gehört, dass es so etwas gibt. Und ich vertrete schlussendlich, wenn ich im Bundesrat bin, unter Land und Volk als Ganzes, inklusive Westschweiz, inklusive Tessin, inklusive das Bündnerland.
Herr Zuppiger, Ihre Partei ist auf der Verliererstraße.
Nein, also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir auf der Verliererstraße sind.
Die Parteispitze hat gesagt, alle anderen waren gegen uns. Ist ein bisschen einfach, diese Begründung. Wurde denn gar nichts falsch gemacht von Ihrer Seite her?
Also das, ich glaube, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, als Bundesratskandidat, als ganz neuer, jetzt eine tiefe Wahlanalyse zu machen. Wir sind dran, diese Analysen zu machen. Das wird auch in den Parteigremien gemacht. Man hat nicht berücksichtigt, dass es eine Parteispaltung gegeben haben, dass ganze Sektionen sich neu formieren mussten. Und von daher gesehen haben wir ja diese Sitze bereits vorher verloren, vor den Wahlen. Und wenn man das sauber berechnet, haben wir 2% verloren gegenüber den letzten Wahlen. Und von daher, glaube ich, sind wir immer noch mit Abstand die stärkste Partei. Wenn die Konkordanz wirklich wiederhergestellt werden soll, dann muss man jetzt der SVP wieder 2 Sitze im Bundesrat geben. Und sonst sind diese Worte wirklich nicht ernst gemeint, wenn man das nicht macht.
Welchen Sitz wollen Sie denn?
Die 4 größten Parteien in der Schweiz stellen die Regierung. Die 3 größten mit dem größten Prozentanteil stellen 2 Kandidaten. Die kleinste, die CVP, stellt 1 Bundesrat. Und ich glaube, das ist eigentlich das Ziel, diese Konkordanz wiederherzustellen und nicht gegen jemand, sondern für etwas.
Das heißt, einen FDP-Sitz würden Sie nicht angreifen?
Wir haben noch nicht über die Strategien gesprochen. Man muss auch schauen, wie diese Kandidatur aufgenommen wird, ob ich überhaupt am Donnerstag auch Kandidat der Fraktion sein werde.
Aber Herr Zuppiger, Hand aufs Herz, Sie sind das Schwergewicht im Moment, ganz klar, von diesen Kandidaturen. Sie haben jetzt auf den Bauch geschaut, aber Sie sind ganz klar das Schwergewicht, das wissen Sie doch auch.
Darum habe ich mir auch den Entscheid auch nicht so leicht gemacht.
Und die das Zeit ist von jetzt Christoph gesehen. Blocher ist noch nicht abgelaufen.
Ich glaube, Christoph Blocher hat immer wieder, jetzt auch im Nachgang zu den Wahlen, hat er mit seinen analytischen Fähigkeiten und auch mit seinen strategischen Überlegungen diese Partei immer sehr viel gebracht. Ich glaube auch, dass eine neue Zeit kommt, dass neue Kräfte jetzt, glaube ich, hinstehen müssen, diese Partei, dieser Aufbau weiterführen müssen, dass sie noch weiter wächst. Und das sind verschiedene Personen, die das können. Aber er gehört jetzt noch dazu. Ich glaube, auf ihn können wir im Moment noch nicht verzichten, zumindest in der Partei nicht.
Der Zürcher SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger, befragt von Peter Maurer. Nicht ganz 6'000 Franken brutto pro Monat verdient man in der Schweiz also im Schnitt. 50% der Löhne liegen darüber, 50% darunter. Das zeigt die Lohnstrukturerhebung der nationalen Statistiker. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Je nach Branche, Funktion und Geschlecht gibt es große und sehr große Unterschiede. Charles Liebherr hat den Überblick.
Ein paar Handschuhe, Kappe, Schal im Kleiderladen, eine warme Suppe in der Beiz, etwas Gemüse aus dem Lebensmittelladen. Wer mit dieser Einkaufsliste in die Stadt fährt, hat gute Chancen, von Personal bedient zu werden, mit den schweizweit tiefsten Löhnen. Mit einem Monatslohn von weniger als 4'000 Franken. Der Detailhandel, das Gastgewerbe, die Bekleidungsindustrie, sie bezahlen die tiefsten Löhne. Beim Gastgewerbe sind es fast die Hälfte aller Arbeitskräfte, die zu tiefsten Löhnen arbeiten. Beim Putzpersonal oder vergleichbaren Berufen sind es deutlich mehr als die Hälfte. jede 10. Arbeitnehmerin in der Schweiz, es sind bekanntlich vor allem Frauen, die in Tieflohnbranchen arbeiten, müssen mit dem Minimum an Lohn über die Runden kommen. Natürlich ein ganz anderes Bild bei den oberen 10% Angestellten. Sie besetzen Stellen mit hohem Anforderungsniveau, ein abgeschlossenes Studium, höhere Fachausbildung. Das sind Arbeitnehmer in der Versicherungsbranche, bei Banken, in der Pharma- oder Telekommunikationsindustrie. Die bestbezahlten Kaderangestellten, die obersten 10% der oberen 10%, verdienen rund 23.000 Franken brutto pro Monat. Auffallend sind die großen Unterschiede innerhalb dieser Gruppe. In der Finanzbranche liegt der mittlere Kaderlohn bei 43.000, bei Bundesstellen bei 20.000 Franken, zum Teil tiefer in der Maschinenindustrie. Aus dem riesigen Datenmeer der Lohnstatistik lässt sich herausfischen, dass die mit ganz viel Lohn jedes Jahr etwas mehr erhalten als die mit ganz wenig Lohn. Die Schere ist in den letzten 10 Jahren also weiter auseinandergegangen. Beim Kader gab es innerhalb von 10 Jahren 13% mehr Lohn, ganz unten in der Lohnskala waren es bloß 9% mehr. Bei den hochqualifizierten Kaderangestellten sind es vor allem die ausländischen Arbeitskräfte, die von höheren Löhnen profitieren. Eine Erklärung: Arbeitgeber gleichen den Mangel an hochqualifizierten Fachkräften vor allem damit aus, dass sie ausländische Kader mit vergleichsweise hohen Löhnen in die Schweiz locken.
Stuttgart 21, der heftigst umstrittene Tiefbahnhof, soll also gebaut werden. Im Bundesland Baden-Württemberg hat eine deutliche Mehrheit an der Urne dem Milliardenprojekt zugestimmt. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang in unserem Nachbarland. Dort fragt man sich jetzt nicht nur, wie es weitergeht mit dem Bahnhof und dem Protest dagegen, sondern auch, wie es weitergeht mit solchen direkt demokratischen Entscheiden. Kasper Selg in Berlin.
Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sagt, er sei enttäuscht über den Entscheid für den neuen Bahnhof. Er hat schließlich lange dagegen gekämpft. Aber er sei erfreut über die Abstimmung an sich, über den Prozess.
Ich denke, es wird ein neues Tor eröffnen in der Republik, dass wir für mehr direkte Demokratie uns entscheiden.
Mehr direkte Demokratie, das war und ist die Losung der Grünen, nicht nur in Baden-Württemberg. Sie haben dieses Wochenende auch an Ihrem nationalen Parteitag in Kiel wieder über dieses Thema diskutiert. Sie holten sich auch wieder Rat aus der Schweiz. Moritz Leuenberger war gestern Gastreferent dort. Mehr direkte Demokratie, das fordern und praktizieren mittlerweile auch andere als nur die Grünen. Aber Deutschland tut sich gleichzeitig auch schwer mit diesem Thema. Man hat die geschichtliche Erfahrung, dass neue, vergleichsweise offene demokratische Formen schon mal ins Verderben geführt haben, vor dem Zweiten Weltkrieg in der Weimarer Republik. Und man hat ganz praktische Probleme. Deutschland ist ein Land mit 80 Millionen Einwohnern. Hier 3 oder 4 Mal im Jahr einen Abstimmungskampf durchzuziehen, führt zu ganz anderen Problemen als in einem Kleinstaat wie der Schweiz. Die Parteien sagen, das werden wir schon finanziell nicht überleben. Schließlich werden auch noch ganz andere Formen der Demokratie diskutiert als 2, 3 Volksentscheide im Jahr. Das Internet macht neue Formen der Beteiligung möglich. Eine Partei, die genau das fordert, fließende, ständige Demokratie im Netz, sind die Piraten. Und die haben enormen Zuspruch. Es herrscht Unsicherheit bei diesem Thema. Das merkt man auch, wenn etwa die Kanzlerin an irgendeiner Pressekonferenz unvorbereitet zum Verfahren bei Großprojekten wie Stuttgart befragt wird.
Bei großen Projekten muss ein geeignetes Verfahren der Einbeziehung der davon Betroffenen erfolgen.
Die Frage ist eben, wie?
Ich glaube, es kann nicht alles verrechtlicht werden, sondern man muss dann auch mit einem gewissen Fingerspitzengefühl sehen, wie kriege ich eine Akzeptanz für solche Großprojekte.
Merkel ist sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, festzulegen, wie und wann das Volk entscheiden soll. Deutschland baute bisher, gestützt auch auf historische Erfahrungen, klar auf die rein repräsentative Demokratie. Die Bürger wählen diejenigen, die sich mit den komplizierten Sachfragen herumschlagen, und die sollen dann auch entscheiden. Die Volksbefragung relativiert dieses repräsentative Prinzip, und damit stellt sich die Frage, wo setzt man die Grenzen? Und diese Frage ist im stärksten Land der EU auch schwieriger zu beantworten als in der Schweiz. Soll das Volk über Eurobonds abstimmen? Über EFSF und ESM, über die Einsatzregeln des Krieges in Afghanistan. Fragen, die sich in der Schweiz so nicht stellen. Deutschland befasst sich mit dem Thema direkte Demokratie, aber eine klare Linie ist noch nicht gefunden.
Heute beginnt im südafrikanischen Durban die 17. Klimakonferenz der UNO. Knapp zwei Wochen lang beraten die Delegationen der Mitgliedsländer über neue Maßnahmen gegen den Klimawandel. Laut einem Bericht des Weltklimarats wird es in Zukunft immer heißer werden. Besonders betroffen sind Gebiete, in denen es schon immer heiß war und die selber nur einen geringen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß haben. Ein Beispiel dafür ist der Norden von Kenia. Dort haben die Menschen unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Hülse erzählt, wie sie den Klimawandel erleben, aber auch, welchen Beitrag sie selber zur Verhinderung des Klimawandels leisten.
Normalerweise ist der Malemba im Norden Kenias ein ausgetrocknetes Rinnsal. Heftiger Regen hat ihn über Nacht zu einem Fluss gemacht, den man selbst mit einem Jeep nicht durchqueren kann. Zum Dorf, das wir besuchen wollten, ist kein Durchkommen. Deshalb kommt das Dorf zum Fluss. Im strömenden Regen durchwaten die Frauen das Wasser. Am Ufer erzählt die 51-jährige Rosa Mwengi, wie sich der Lebensraum hier verändert. Ich wurde hier geboren. Früher wussten wir, dass der Regen am 20. Oktober kommt. Und dann regnete es zwei Monate lang. Und im Januar haben wir geerntet. Heute regnet es manchmal im August, im November oder gar nicht. Es wird jedes Jahr heißer und wenn es regnet, dann so heftig, dass es die Saat wegschwemmt und wir auf Nahrungsmittelspenden angewiesen sind. Ein unwürdiges Dasein. Über glitschige Pisten und durch Badewannen große Schlammpfützen geht's Richtung Norden, wo wir die Nacht verbringen wollen. Der Klimawandel scheint das bereits fragile System zum Kippen zu bringen. 70% der Menschen hier im Norden Kenias sind unterdessen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Für den Klimawandel seien zwar nachweislich die Industriestaaten verantwortlich, sagt Robert Mutui, der Priester in Kitwi, aber auch in Afrika müsse man seinen Teil der Verantwortung übernehmen. Der wichtigste Energieträger in Afrika ist Holz. Deshalb holzen die Leute Bäume um. Nur gerade 3% der Menschen verfügen über einen Stromanschluss. Sie kochen deshalb mit Holz und verarbeiten die Bäume zu Holzkohle. Wälder sind jedoch Wasserspeicher. Je mehr wir holzen, desto trockener wird es hier und beim Verbrennen entsteht CO2. Die Folgen der exzessiven Holzerei sind offensichtlich. Über hunderte von Kilometern Baumstümpfe, Baobabäume, denen kurzerhand die halbe Krone oder alle Äste abgesägt wurden. Man werde das nie verhindern können, aber reduzieren. Das Instrument dazu führt uns der Koch des Priesters am nächsten Morgen hinter dem Pfarrhaus vor.
One should have at least 3/4 of a cement. Then you should have at least 25 bricks.
Sie brauchen 40 Kilo Zement, dann 25 Backsteine, gebrannt oder ungebrannt, dazu Asche und Sand. Daraus lässt sich dieser moderne Ofen machen. Ein Backsteinkubus mit einer Kantenlänge von rund einem halben Meter mit einem Zementfundament. Oben hat es ein Loch, wo man die Pfanne reinstellt, unten ein kleines Loch zum Einfeuern und eine seitliche Öffnung für die Luftzufuhr. Der ausgeklügelte Ofen ist eine deutsche Erfindung. Er wird unterdessen in Afrika unter Anleitung diverser Hilfsorganisationen 100.000-fach gebaut. Die Öffnung der Belüftung ist so berechnet, dass das Holz optimal und nicht zu schnell verbrennt. Die Frühstückshühnersuppe kocht in knapp 10 Minuten. Mit dem Ofen verbrauche man dafür rund 6-mal weniger Holz als mit einem offenen Feuer, erklärt eine ältere Dorfbewohnerin. Wir benutzen die Öfen, weil man uns erklärte, dass es ohne Bäume hier noch heißer wird. Wir wollen zum Land unserer Urahnen Sorge tragen und wir hoffen, dass dies die Menschen in Europa und Amerika ebenfalls tun. Wenn es hier immer heißer wird, sterben nicht nur unsere Tiere, sondern auch unsere Familien. Wenn wir nichts ernten können, müssen unsere Kinder Nahrung und Wasser suchen, anstatt in die Schule zu gehen. Unsere Männer ziehen in die Stadt, um Arbeit zu suchen und kehren oft nicht mehr zurück. So schnell und heftig wie der Regen kam, ist er wieder verschwunden. Die meisten Flüsse sind wieder schlammige, dampfende Rinnsale. Auf der Landschaft liegt ein grüner Hauch. Wer ein Stück Land verkaufen will, sollte es heute tun. Bereits in einigen Tagen ist es hier wieder trocken, braun und staubig.
Die Reportage von Patrick Würser aus dem Norden Kenias.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.